Lauter? Na gut. Der Tradition halber. Gib mal ein bisschen mehr Stoff. Ja, herzlich willkommen zur FNOR News Show 2012.
Diesmal mit Bass.
Ausnahmsweise. 2012 war ein gutes Jahr.
Genau, uns wird ja gerne vorgeworfen, dass wir immer so negativ sind und immer nur über die negativen Aspekte berichten. Und eigentlich war 2012 ein total geiles Jahr. Es gab mehr als genug Sachen, die gut liefen, überraschend gut, mit denen eigentlich niemand rechnete vorher, dass die so gut laufen würden. Und wir haben hier mal zwei, drei Beispiele rausgekramt.
Genau, also zum einen die ACTA-Proteste, bei denen sowohl die Wikipedia als auch Google mitgemacht haben und es diese grandiosen Bilder gab. Das obere Bild ist aus dem polnischen Parlament, wo die Abgeordneten sich doch relativ stark sympathisierend äußerten, indem sie das Internet ausdruckten und sich vors Gesicht hielten. Dann haben wir noch ein paar Abschiede zu feiern. Wir hatten es schon vorhergesagt, aber...
Ja. Ja, wir haben das mit einem kleinen Rückblick verbunden. Um uns da das ausreichend zu würdigen, wollten wir auch den Herrn Guttenberg nochmal zitieren.
Genau, also Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit wird so ein Thema sein, was uns noch durch diese Show noch mehrmals begleitet. Auch so ein sehr glaubwürdiger Herr war dieser Herr, der auch gehen musste.
Ausgesprochen ehrlich auch.
Und vor allen Dingen ausgesprochen unterhaltsam.
Also sehr ausgeprägte Mimik. Genau, es war eine Freude, die Bilder da rauszusuchen.
Und immerhin noch ein sehr farbenfroher Abgang dann, wenn er sich da, als er sich von der Bühne schlich. Er hat dann verloren gegen den Herrn Hollande, den wir später nochmal haben werden. Noch so ein erfreuliches Ereignis war dieser Herr, der dann ein bisschen bedreppert reinguckte, nachdem er einkassiert worden war. Immerhin sorgt er für eine Menge Popcorn-Faktor in den täglichen Tech-News.
So, jetzt wäre ein guter Moment für eine Runde Zitronen-Poppen.
Ja. So, weiter geht's mit den Nachrichten aus der Wirtschaft.
Ja, wir fangen auch hier wieder mit den guten Nachrichten an, nämlich Italien ist wieder flüssig. Da gab es nämlich mal wieder so einen Fall, wir haben das in den letzten Jahren schon ein paar Mal gehabt, dass da nicht ganz astreine Wertpapiere gefunden werden. Und dieses Jahr haben sie 6 Billionen Dollar Nennwert gehabt. Das reicht schon für so eine Staatshaushaltssanierung.
Für so die kleine Staatsschuld zwischendurch reicht es aus. Ein besonderes Detail dabei war, was sie da noch so gefunden haben. Und zwar haben sie Kopien des Vertrages von Versailles in versiegelten Bleizylindern zusammen mit diesen Billionen-Dollar-Bonds gefunden. Die waren wahrscheinlich ähnlich echt wie die Schecks über 500 Millionen Dollar, die sie an der Klagemauer gefunden haben.
Hier gibt es noch das lustige Detail, dass die Betreiberfirma, die diese Schecks dann übernommen hat, die für den Erhalt der Klagemauer zuständig ist, die hat der Presse dann erklärt, dass sie ja häufiger Schecks finden, vor allem von irgendwelchen afrikanischen Ländern, wo eben die Pilger herkommen, und dass die ja üblicherweise dann bouncen würden. Und dass sie das dieses Jahr, jetzt erwarten sie von diesen Schecks eigentlich auch, und sie haben dann schon das schöne Wort Nigeria-Schecks benutzt. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wo eigentlich das ganze Geld hingeht, von dem die nigerianischen Prinzen immer Mails verschicken.
Die stecken sie in die Klagemauer, genau. Ja, auch um viel Geld geht es immer so bei den Banken. Da haben wir uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass die nicht nur too big to fail sind, auch too big to jail, also zu groß, um sie in den Knast zu werfen. Interessant ist dabei die Begründung, die dabei gebracht wird, nämlich wenn man juristisch gegen diese Leute vorgehen würde, dann würde es Tausende von Arbeitsplätzen kosten.
Wenn wir die jetzt verfolgen, dann müssen wir denen die Banklizenz wegnehmen, sagt der Attorney General, das ist der Oberstaatsanwalt, hier ist sein Vize, der tatsächlich in der Verhandlung war, in die Kameras, dann würden die Banklizenz verlieren und dann gehen Arbeitsplätze verloren und deswegen können wir die nicht verfolgen.
Ja, und nachdem nun dieses ganze Bankensystem halt so ein bisschen schwankend geworden ist, haben ja viele Leute ihr Geld in Gold gebunkert. Und da gab es dann dieses Jahr so ein bisschen Aufregung, nachdem so ein paar Leute mal angefangen haben, ihre Goldbarren aufzumachen. Und
da, die hat man ja normalerweise nicht zu Hause, die Goldbarren, sondern die hat man irgendwo in einem Panzerschrank unter einer Bank liegen.
Aber manchmal guckt man eben doch nach.
Und einige Leute haben sich halt angefangen, Sorgen zu machen, weil eben die Wirtschaft nach unten ging und der Goldkurs nicht so krass nach oben, wie man das erwartet hätte. Und die haben dann halt gesagt, schick mir doch mal meinen Goldbarren, und haben dann da rumgebohrt und fanden dann sowas hier.
Genau, worum es sich dabei handelt, ist Wolfram, also auf Englisch Tungsten, was faszinierenderweise nahezu dieselbe Dichte hat wie Gold. Das heißt also, ein Goldbarren, der mit Tungsten oder Wolfram gefüllt ist, den kann man nicht mit dem üblichen Dichtetest finden. Und da fragt man sich, na, wer macht denn sowas eigentlich? Ne?
Wo also kommt sowas her?
Wer stellt denn so ein Zeug eigentlich her?
Und die Antwort ist, wie immer bei Sachen heutzutage, das kommt aus China.
Genau. So, man kann also China solche Goldbarren fertig kaufen, in bester Qualität, online ordern. So, es bietet sich... bietet sich an, so für Jubiläen und Jahrestage, wo man sowas ähnliches wie einen Goldbarren überreichen will, aber nicht den echten. Preisen die da an auf der Website, ist großartig.
Ja, das ist auch so ein bisschen wie das Kongressmotto. Die betrachten das auch nicht als ihre Abteilung, wo die jetzt konkret auftauchen. Und so fingen dann die ersten Staaten an, sich Sorgen zu machen, ob denn ihre Goldbestände eigentlich in Ordnung sind.
Genau, und dann muss man natürlich überlegen, wen schickt man denn eigentlich dahin? Ne? Also wenn man jetzt so, sagen wir mal, so, man ist so die Bank of England und möchte so überlegen, wie, also man braucht auch jemanden sehr Vertrauenswürdiges, der dann nachgucken kann, ob das Gold noch in Ordnung ist. Und dann haben sie die vertrauenswürdigste Person genommen, die ihnen so einfiel, nämlich ihre Queen.
Das kann ja kein Banker sein. Die haben ja so einen gewissen Vertrauensverlust erlitten in den letzten Jahren.
Und dann dachte man so, naja, wie kommt man eigentlich auf die Idee? Und dann stellt sich raus, er hat eine lange Tradition. Auch die Bundesrepublik hat schon mal Helmut Kohl nach dem Goldgucken geschickt. Also, ich weiß nicht genau, ob das damals so ein Konsens war, dass man Goldbarren nicht in die Schwarzgeldkoffer packt oder so, oder ob er sich deswegen besonders gut damit auskannte.
Aber man sieht, dass da auch genügend Zeugen dabei sind, dass er keine Fiesematenten machen kann an der Stelle.
Die sind alle gezählt, diese Goldbarren.
Ja, ja, wir bleiben bei Italien. Da gab es ein lustiges Gutachten über die Wirtschaftskrise, wie schlimm das denn eigentlich war. Berlusconi war weg und da haben sie alle gedacht, naja, der wird die Bücher vielleicht nicht im saubersten Zustand hinterlassen haben, und haben mal so ein Gutachten in Auftrag gegeben, und das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass in dieser Krisenphase die Mafia AG die einzige Struktur in Italien ist, die über genügend liquide Mittel für Investitionen verfügt. Komischerweise haben sie die katholische Kirche nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil es da Personalunion an manchen Stellen gibt, gewisse Überlappungen.
Und nachdem wir dann diese Illustration gesucht haben für die liquiden Mittel der Mafia AG, kamen wir auf diesen 500-Euro-Schein. Wer von euch hatte schon mal einen 500-Euro-Schein in der Hand und hat ihn noch ausgegeben, also nicht nur gesehen?
Uiuiui. Ui, ui. Oh. Was haben wir denn hier für eine kriminelle?
Wir sind, glaube ich, hier in schlechter Gesellschaft.
Spoke.
Ja, dann haben wir mal geguckt, wie viel sind denn davon eigentlich so unterwegs von diesen 500-Euro-Scheinen. Das ist ja doch eher ein relativ unhandliches Stück Geld. Und dann haben wir gesehen, dass die offizielle Statistik der Zentralbanken, die weist so genau zum Ende des Jahres 2008, als die Krise so richtig loskochte, einen interessanten Höcker nach oben auf bei den 100ern und bei den 500ern-Euro-Scheinen. Also offensichtlich stieg da auch einfach der Bargeldbedarf enorm an. Und da gibt es so verschiedene Theorien drüber. Eine ist natürlich, dass also versucht wurde, das Schwarzgeld wieder in die Wirtschaft zu kriegen, indem man also möglichst viel davon wieder in Umlauf brachte.
Die Skala ist relativ beeindruckend, finde ich. Das sind nämlich in Millionen Stück Geldscheinen, also nicht der Wert des Geldscheins. Das heißt, wie wir hier sehen können, gibt es deutlich viel mehr 500-Euro-Scheine als 100-Euro-Scheine. Und das ist ja doch eine Sache, die sich so im täglichen mit Geld umgehen nicht niederschlägt beim normalen Menschen.
Also mehr im Sinne von Wert, nicht im Sinne von Stück. Die durchziehen, durchgezogen, die sind die 500. Mhm.
So. Ja. Ja, nicht nur in Italien gab es Aufschwung, auch in Afghanistan gibt es gute Nachrichten. Da ist nämlich die Opiumproduktion 2011, das wird ja immer im nächsten Jahr dann veröffentlicht, um 61% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und das lag daran, dass es da einen mysteriösen Pilzbefall gab, wir erinnern uns. Und weil der so viel vernichtet hatte und so wenig die Nachfrage befriedigt werden konnte, war auch zwischenzeitlich der Wert von dem Opium deutlich gestiegen. Und so konnte hier irgendjemand doch gute Profite mitnehmen. Wir haben da auch eine Theorie.
Also man muss dieses Zeug auch irgendwie wegkriegen, ne? Also wenn man dann halt so viel Opium hat, irgendwie muss man das ja dran bewegen.
Die Straßen sind ja alle zerbombt und dann, die Straßenbahnen und öffentliche Verkehrsmittel gibt es da nicht so. Da muss man ja irgendwie schon in die Luft gehen, wenn man sowas transportieren genau. will.
Und wenn man so an die afghanische Luftwaffe denkt, dann denkt man eher so an sowas da. Stellt sich aber raus, dass es irgendwie ein schlimmes Vorurteil ist, weil die afghanische Luftwaffe ist eher so unterwegs und wurde in größerem Umfang dabei ertappt, wie sie irgendwie ihrem großen Vorbild, nämlich dem amerikanischen Militär, nacheiferte und irgendwie tonnenweise Drogen transportierte.
Und Waffen natürlich.
Und Waffen natürlich, die mit dem offiziellen Militärauftrag nichts zu tun hatten. Also sind offensichtlich gelehrig und gut ausgestattet. Und dieses Drogentransportproblem stellt sich natürlich auch noch an anderen Ecken der Welt. Und so eines der Dinge, die wir schon seit vielen Jahren gerne begleiten, sind so die kreativen Methoden des Drogenschmuggels an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Und die sind jetzt auf was Neues gekommen, und zwar schießen sie das mit Kanonen über die Grenze, die Drogen. Also so die Grenze da aus, na, das ist halt schon eher so eine etwas solidere Grenze. Da dachte man so, wollen die schießen mit Kanonen über die Grenze? Was will?
Und es gibt natürlich keine Bilder von diesen Kanonen, weil sie auf der US-Seite ja nicht die Kanone, sondern nur die Geschosse finden.
Genau.
Ja, das macht es so ein bisschen schwierig für uns, Bilder zu finden von Kanonen, um sie euch zu zeigen.
Aber was dann in einem Artikel sich fand, war der Hinweis, dass die etwas benutzen, was sich Pumpkin-Shooter nennen. Das sind dann so eine Dinge, mit denen die Amerikaner immer zur Kürbissaison losgehen und Kürbisse mit Druckluft über irgendwie Meilen hinweg schießen.
Und dieser kleine Punkt, den ihr da bei dem rechten Bild sehen könnt, das ist ein Kürbis. Also die Skala ist schon beeindruckend von diesen Gerätschaften.
Und genau diese Technologie wird jetzt da halt also benutzt, um irgendwie Gras über die mexikanisch-amerikanische Grenze zu schießen. Ja, irgendwie muss man sowas natürlich auch finanzieren, solche größeren Operationen. Und wer bietet sich da an als...
Auf der Suche nach dem eigenen Weg ist ein Gespräch unter vier Augen durch nichts zu ersetzen. Plötzlich entdecken Sie, wie wichtig es ist, nicht nur an heute zu denken, sondern auch finanziell vorzusorgen. Für die Familie, den Beruf und die Zeit danach. Für die richtige Geldanlage und Lebensversicherung ist es gut, jemanden zu haben, mit dem Sie sich beraten können. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank.
Die Deutsche Bank hat mittlerweile aus unerfindlichen Gründen einen anderen Slogan.
Nach einigen kleinen PR-Problemchen.
Nämlich der heißt so Passion to Perform. Und den, ich weiß nicht, mir war der vorher nicht so bekannt, der ist mir dann erst im Rahmen der Berichterstattung.
Ja, aber die Presse geworden. Hat uns ja informiert, nicht?
Genau, nämlich der zweite Teil von dem Foto ist nämlich auch interessant. Da wollte dann wohl jemand mal sein Vertrauen überprüfen gehen.
Ja, wir bleiben so ein bisschen thematisch bei der Wirtschaft. Da hilft ja der Staat gerne mal ein bisschen nach. Und wir kommen zur diesjährigen Verleihung des Franz Josef Strauß Bailout Awards.
Und wir haben da so einige Kandidaten. Das Kandidatenfeld ist eher hochkarätig. Da hätten wir zum einen
Zypern. Ja, Zypern ist in den letzten Wochen im Gespräch gewesen, weil sie Bedarf für einen EU-Bailout für den Rettungsschirm angemeldet haben. Und da hat dann mal jemand nachgeguckt, was es eigentlich so für Wirtschaft auf Zypern gibt. Und das ist im Wesentlichen die Steueroase Europas, wo die ganzen russischen Oligarchen ihre Kohle geparkt haben. Und die würden das dann wahrscheinlich auch abheben, weil die entsprechend hinterlegt haben.
Deswegen brauchen wir halt einen Bailout.
Deswegen brauchen die einen Bailout. Wir haben da mal ein paar Bilder rausgesucht.
Ja, Symbolbilder.
Sag doch nochmal, wo das Bild herkommt.
Ach so, ja, genau.
Allein schon den Brille.
Ja, also dieses Bild auf der unteren Seite ist von der sogenannten Millionärsfair, die regelmäßig in Moskau, Amsterdam und London stattfindet, wo man, um da hinzugehen und Sachen zu kaufen, also schon Millionär sein sollte. Also die machen dann solchen unglaublich hässlichen Kitsch da und verkaufen ihn für viel Geld.
Ja.
Zu viel Geld hat offensichtlich auch der Bund, also die Bundesrepublik.
Ja, das ging hier um die Toll Collect Mautinfrastruktur. Da gab es seit vielen Jahren einen Rechtsstreit, weil eben die Infrastruktur doch nie ganz den Anforderungen, auf die man sich eigentlich vertraglich geeinigt hatte, genügt hat. Und da drohte also ein gewaltiger Schadensersatz, weil die nämlich nicht rechtzeitig an den Start ging und der Bund aber schon die Kohle verplant hatte, die sie einnehmen wollten in der Zeit. Und diese Strafzahlungen drohten also Daimler und T-Systems.
Aber der Bund meinte so, naja.
Und es handelte sich um einen Betrag von ungefähr 7 Milliarden. Ja? So, und dann sagen Daimler und T-Systems überraschend, dass sie eigentlich gar keine Rücklagen gebildet haben. Woraufhin der Bund meinte, naja, dann machen wir halt 2,5 Milliarden. Und dann meinen sie, nee, wenn wir sagen keine Rücklagen, meinen wir gar keine Rücklagen.
Also haben sie dann angefangen zu sagen, na gut, dann stellen wir euch diese Strafe, also diese 2,5 Milliarden Rechnung und dann geben wir euch dann dafür noch so ein paar Forschungsaufträge oder ein bisschen höhere Vergütung aus dem Mautbetrieb oder so, was uns sonst noch so einfällt.
Ne? Wir haben angeboten, dass sie die Gebühren, die für den Betrieb des Mautprojekts bezahlt werden, erhöht werden, damit also die Einnahmen an Toll Collect und die Firmen steigen, und die damit Strafe, sie das als Strafe zurückzahlen können.
Die Strafe kompensiert wird, ja. Und auch so aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages wurde...
Moment, da stellt sich ja die Frage, warum macht der Bund das eigentlich? Ja, das sind ja Firmen aus dem Privatumfeld, die haben sich ja bestimmt versichert, jedenfalls gibt es keinen Grund, irgendwie da freundlich zu sein. Warum lässt sich der Bund so über den Tisch ziehen? Und wenn man da ein bisschen nachhakt, dann kommt heraus, dass die eine bewährte Strategie gefahren haben.
Genau, die sieht nämlich so aus... Schönes Mautsystem haben Sie da. Wäre auch sehr schade, wenn Ihnen was zuschussen wird.
Ja, wo wir schon bei Milliarden-Bailouts sind, das geht natürlich nicht nur an inländische Firmen, das geht auch gerne mal an die katholische Kirche. Denn die hatte in Italien so ein Problem, und zwar hat sie viele Immobilien in ihrem Besitz und benutzt die teilweise kommerziell. Und die italienischen Gesetze waren so sehr zurückhaltend, was darum geht, wann man dafür Steuern zahlen muss, dass man die Immobilie kommerziell nutzt. Und der Nachweis war immer so ein bisschen schwierig, weil es auch wirklich niemand versucht hat. Aber die EU hat dann irgendwann die Regeln festgeschrieben und gesagt, hört mal zu, wenn es da kommerzielle Nutzung gibt, dann müssen die auch Steuern zahlen. Und da kamen dann plötzlich Milliardenforderungen auf die katholische Kirche zu. Und ich weiß auch gar nicht, wie sie da rausgekommen sind, denn das ist ja nicht wirklich glaubwürdig vermittelbar,
dass sie die Kohle nicht haben. Das sind halt Katholiken, und Katholiken haben Beichtväter. Wo kommen die Beichtväter her?
Gut, ja, das ist natürlich...
Also jedenfalls wurde uns dann noch ein Foto zugespielt vom Papst, als er diese freudige Nachricht erhielt.
Gut, der nächste Award, den wir zu vergeben haben, ist auch ein Klassiker, nämlich der Richard Nixon Lemmingskus Award. Auch hier haben wir eine längliche Liste an Kandidaten dieses Jahr, alle hochkarätig besetzt. Wir fangen an mit dem Arbeitsamt. Da gab es nämlich eine denkwürdige Untersuchung vom Datenschutz. Die wollten so Dinge wissen wie, warum löscht ihr denn die Daten eigentlich nicht? Wir haben uns doch auf Löschfristen geeinigt. Und da sagte dann das Arbeitsamt, eine Löschung findet nicht statt, da die technisch nicht möglich ist. Moment.
Dann wurden sie gefragt, warum zeigt er eigentlich nur 100 Suchtreffer an? Und da hat dann die Bundesanstalt für Arbeit kommentiert, also mehr als 100 Suchanfragen kann keine Software dieser Welt anzeigen. Uns wurde dann noch ein Bild aus der Suchabteilung des Arbeitsamtes zugespielt.
Auch der nächste Kandidat geht auf Ärger mit dem Datenschutz zurück, und zwar ist es das Bundeskriminalamt.
Genau, also das Bundeskriminalamt ist ja schon immer irgendwie einer unserer Lieblingsfreunde, gerade im Lemmingskus Award. Und auch dieses Mal haben sie uns nicht hängen lassen.
Da kam nämlich eines Tages der Schar vorbei, der Bundesdatenschutzbeauftragte, und guckte sich an, was die da so an Unterlagen haben zu den Spionage- und Abhörsachen und Telefonaufzeichnungen und so. Die Quellen-TKÖ, das ist genau diese Trojaner-Geschichte. Quellen-TKÖ ist das Neusprech dafür. Der Schar hat sich das angesehen, was sie da in den Datenbanken haben, und stellt fest, das ist ja voll mit Kernbereichskram. Und wir haben hier mal ein Zitat aus dem Pressebericht dazu. Kurzes erotisches Gespräch.
Liebesbeteuerung, danach Sexgespräche.
Offensichtlich Selbstbefriedigungshandlung. Und die Tonspuren waren noch vorhanden. Also das ist so deutlich Kernbereich, wie es nur sein kann.
Und BKA hat eine gute Ausrede gehabt. Sie haben nämlich gesagt, so, naja, wir hätten es ja eigentlich schon gerne gelöscht, weil wir wissen ja, dass wir es nicht aufheben dürfen, was ja Kernbereich ist. Aber die Software, die wir da haben, um diesen Trojaner fernzusteuern, die kann das nicht. Die kann keine Löschung vornehmen, keine punktuelle Löschung.
Das gilt nicht aus technischen Gründen.
Ja, dann haben wir mal geguckt, ob wir noch ein Bild finden von der Digitask-Entwicklungsabteilung. Uns ist dann auch da tatsächlich eins in die Hände gefallen.
Das ist ja an sich schon.
Was auch?
Das ist ja an sich schon ein Höhepunkt, aber es geht noch weiter.
Also, es hat direkt korrespondiert mit der Codequalität, die wir da beobachtet haben bei diesem Trojaner. Also, die Ausrede ist vollständig glaubwürdig so. Also wenn
die können es einfach nicht, ja.
Wenn wir uns diese Trojaner angucken, und dann kann die andere Seite nicht viel besser aussehen. Aber beim BKA gibt es ja auch mehr Software. Ne? Also einer der Lieferanten, die wir noch haben, ist die Firma Syborg.
Mit dem denkwürdigen Slogan For Better Interception.
Also wenn man auf deren Webseite geht, dann ist tatsächlich der Page-Title dieser Webseite auf Deutsch, wenn man seinen Browser auf Deutsch eingestellt hat, Besser überwachen, Ausrufezeichen. Die Firma gehört mittlerweile einer israelischen Firma, die trotzdem beliefern sie immer noch die deutschen LKAs. Naja, jedenfalls, bisher war das BKA war nicht durch übermäßiges Löschen aufgefallen. Hier hatten sie dann aber eine schwere Datenpanne. Nämlich sind ihnen 3 Monate lang Daten aus der Telekommunikationsüberwachung, also im normalen Telefonabhören, verloren gegangen, also gelöscht worden. Dabei waren Beweismittel sicherlich dabei.
Und, da waren wir auch auf die Ausrede gespannt.
Genau. Und zwar war es ein Softwarefehler. Ne? Also ein Softwarefehler, da sind diese Daten leider verloren gegangen, das kann ja mal vorkommen.
Ich weiß, und das hat nicht das BKA gemerkt, nein, das hat die Firma Syborg gemerkt.
Die dieses System fürs BKA betreiben. Ne? Also BKA selber, ja, nicht so.
Also das waren offenbar so wichtige Abhörprotokolle, dass das BKA sie eine Weile nicht gebraucht hat.
Dann wurde uns noch ein Video zugespielt von der zuständigen BKA-Technikerin, als sie entdeckt hat, dass diese Daten fehlen.
And it was like, beep, 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 beep. And then, like, and I was like,
Und so ist es wie häufig im Leben, man muss einfach alles selber machen.
Ja, alles muss man selber machen. Das BKA hat so eine Anforderungsliste für, wir wollen jetzt mal irgendwie unsere Trojaner-Software selber programmieren. So, wenn man die so liest, so, dann ist so ein bisschen länglich und auch eher umfangreich. Und sie suchen eigentlich doch irgendwie gut ausgebildete Leute und finden die irgendwie nicht. Und deswegen haben sie jetzt angefangen zu sagen, okay, gut, dann müssen wir also entweder, gut, wir können jetzt Freelancer nehmen, auch schwierig, lass uns doch die Leute selber ausbilden und lass uns mal diesmal richtig früh anfangen, nicht wahr?
Ja, das Phänomen des Internetausdruckens und der schlechten Ausreden ist international. Wir haben hier noch ein schönes Beispiel aus Österreich. Da gab es nämlich einen Korruptionsermittlungsausschuss, wo, wie üblich bei solchen Ausschüssen, für alle Parteien jemand drin sitzt. In diesem Fall der ÖVP-Fraktionsführer hieß Werner Amon und gegen den wurde dann ermittelt wegen Korruption.
Und zwar wegen einer Rechnung eines Lobbyisten, die gestellt wurde über einen Druckkostenbeitrag für IP-Telefonie.
Und wir wollten es ja nicht glauben, aber es gibt ein Foto davon.
Also wir haben ja immer aufgehört, diese Leute als Internetausdrucker zu beschimpfen, aber so an einigen Stellen.
Was die sich wohl gedacht haben, das merken die nie. Oh Mann. Na gut, aber zurück nach Deutschland.
Genau, zurück zum BKA. Warum hat das BKA eigentlich nicht gegen die Nazis ermittelt, also gegen die, im Falle dieser Dönermorde, warum, na, und der Zierke auch nie um eine gute lame excuse verlegen.
Sie haben es uns dieses Jahr nicht einfach gemacht, müssen wir sagen. Also wir hatten so viel schlechte Ausreden allein im Rahmen dieser NSU-Affäre. Wir hätten hier eine Stunde nur lame excuse awards vergeben können.
Aber der Zierke war besonders gourmet. Der meinte nämlich, also wir hätten schon ermittelt gegen Rechtsextreme, wenn denn die Politik mehr kleine Anfragen in diese Richtung gestellt hat.
Naja gut, das BKA ist vielleicht auch nicht zuständig, so im Vorfeld, da haben wir ja den Verfassungsschutz für.
Genau, und dann...
Warum hat denn der Verfassungsschutz nicht ermittelt?
Ja, der Verfassungsschutz, da war der zuständig, der ein damaliger Abteilungsleiter für Rechtsextremismus, der heute erster Direktor beim Bundesnachrichtendienst ist, von dem haben wir kein Foto auftreiben können, deswegen haben wir da ein Symbolfoto genommen.
Nah genug.
Eigentlich erkennt man ihn, glaube ich. Und er meinte, ja, also ich hätte natürlich auch gegen Rechtsextreme irgendwie ermittelt, aber die Medien haben halt so Zeug geschrieben von irgendwie Ausländerkriminalität, deswegen haben wir das dann nicht gemacht. So. Also da fällt einem auch nicht mehr so viel zu ein. Ne?
Ja, wir kommen auf EU-Ebene, gab es auch wunderbare Fälle. Wir haben also insbesondere im ACTA-Umfeld hätten wir auch stundenlang einfach nur grasen können. Da gab es da mal ein Rechtsgutachten über ACTA, was offenbar so katastrophal gegen ACTA ausfiel, dass sie es nicht publizieren wollten. Und als dann irgendwelche renitenten Wadenbeißer kamen und das rausklagen wollten, wurde denen die Herausgabe verweigert von diesem freundlichen Mann mit der Ausrede.
Also es würde die Verbreitung dieses Gutachtens würde das komplexe Ratifikationsverfahren beeinträchtigen und insbesondere könnten die juristischen Stellungnahmen zu abweichenden juristischen Schlussfolgerungen führen.
Nein!
Ja, diese ACTA-Verhandlungen waren ja auch irgendwie sehr im Geheimen und da gab es ja eine Menge Anfragen, eine Menge Informationsbedarf der Öffentlichkeit und man hat dann irgendwann gefragt, so, wer hat denn da eigentlich verhandelt? Sitzen da irgendwelche Lobbyisten am Tisch? Also wer sind denn die Leute, die
nicht
da...
Lobbyisten, Funktionäre.
Oder
wir würden da doch keine Lobbyisten hinschicken.
Nicht?
Nein.
Na gut.
Das haben wir natürlich prüfen wollen,
genau.
Also belegen wollen.
Und die lame excuse dazu war, nee, also das können wir nicht machen, weil dann wäre deren Leib und Leben gefährdet. Dieser Unterhändler und also die öffentliche Sicherheit und insbesondere halt die Rechtsgüter betroffener Mitarbeiter werden halt nicht länger zu schützen.
Das war so eine klare Sache von auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie erst nur bis zur öffentlichen Sicherheit gingen und dann wollten diese fiesen Journalisten wissen, wie das denn die öffentliche Sicherheit gefährden könnte und dann fingen die Ausreden an, immer abstruser zu werden, weil man hatte sich halt darauf festgelegt und dann haben sie so ein Ding konstruiert von wegen, naja, die Betroffenen und ihre Rechtsgüter, das sei ja auch irgendwie so ein bisschen öffentlich. Also das ist nicht wirklich stringent, die Argumentation, aber so ist das eben bei kognitiver Dissonanz.
Gut. Ja, auch die NSA ist nie um eine gute Ausrede verlegen. Also da gab es dann zum Beispiel die Frage, wie viele Amerikaner habt ihr denn eigentlich abgehört?
Und das dann, ist aus dem Antwortbrief, das ist kein Presseschreiben. Ja, deswegen.
Genau.
Und die Dichte an schlechten Ausreden ist beeindruckend.
Also hier hat der Inspector General, also der... Was ist denn der?
Ja, das ist so ein bisschen mehr als der Datenschutzbeauftragte, der prüft eigentlich alle möglichen Sachen. Das ist so der zuständig ist für, wenn Beschwerden kommen, dass die NSA irgendwas falsch gemacht hat.
Genau, und Sie haben ja zuerst gesagt, also erstens, wir können es nicht sagen, weil so ein... Wir haben
erstens ist geheim.
Ist geheim, wir können es nicht sagen. Zweitens, die Zahl zu ermitteln ist zu anstrengend für uns. Dann würde es dazu führen, dass die NSA ihrer Mission nicht mehr nachgehen könnte. Und im Übrigen würde es die Privatsphäre dieser abgehörten Amerikaner beeinträchtigen. Also offensichtlich ist der Inspector General der NSA ein Naturtalent. In Schweden ist man auch nie verlegen um so eine Ausreden. So. Also da ging es dieses Mal darum, was nimmt man als Ausrede, um die Vorratsdatenspeicherung anzuführen. Und da wurde dieser Mörder von Toulouse als Beispiel genommen, dem man ja angeblich durch seine Internetaktivitäten auf die Spur gekommen sei.
Und das klingt auch plausibel, wenn man den Fall nicht kennt.
Genau, aber
wenn man ihn doch kennt, sieht es ein bisschen anders aus.
So, wir erinnern uns mal. Toulouse war Sarkozys Wahlkampfanschlag. Also es war die Geschichte, mit der er versucht hat, noch den... die Wahlen in seine Richtung zu kippen. Der Täter war schon lange auf der US-No-Fly-Liste, weil es sozusagen Terrorverdächtiger bekannt, wurde vom französischen Inlandsgeheimdienst überwacht, weil er auf Afghanistan-Reise gegangen ist, saß schon im Knast, also war schon erfasst worden. Ja. Der PC seiner Mutter wurde über die IP-Adresse aus Logs von Service-Providern gefunden, also von Internetdiensten, die sie benutzt haben, nicht vom ISP. Nicht mal eine Telekommunikationsüberwachung oder VDS. Und gefasst wurde er, weil ein Mechaniker gefragt hat, wie man GPS-Diebstahlsicherung aus einem Moped ausbauen kann. Also wir sehen klare Gründe, die für eine Vorratsdatenspeicherung sprechen.
auch in Deutschland geht das eigentlich immer so, wenn Sie mal wieder irgendwas sehen, wo man aufspringen kann, um die Vorratsdatenspeicherung zu begründen, dann wird das getan, ob das gerade Sinn ergibt oder nicht. In diesem Fall ging es um einen Tweet, der sich abfällig über Mesut Özil geäußert hat. Und da hat der Friedrich dann nicht gezögert, sofort die Vorratsdatenspeicherung verantwortlich zu machen, die fehlende Vorratsdatenspeicherung, weil sonst hätten sie den Täter schon längst erwischt.
Ja, auch die NSU-Nazis wären mit Vorratsdatenspeicherung bestimmt erwischt worden. Also es lag nicht an der Inkompetenz des BKAs oder daran, dass die Medien nicht darüber geschrieben haben, dass es Nazis waren oder dass es keine kleine Anfrage im Bundestag gab.
Also
nein,
wenig kleine Anfrage.
Es gab keine Vorratsdatenspeicherung. Ja. Das ist immer wieder sehr lustig, weil so die Aussage von dem Zirkel so an den verschiedenen Stellen zusammenpuzzelt.
Ganz großartig. Das darf man nicht machen, sonst ist das ja peinlich.
Ja. Und die CDU-CSU wegen Mega-Upload war ganz klar, braucht man auch Netzsperren. Also, ja.
Na klar, alles was geht. Ja, hier kommen wir zu einem wirklich heißen Kandidaten, der eigentlich sogar einer der Favoriten gewesen ist von Anfang an. Und zwar gab es eines Tages dieses Vorkommnis im Posteingangsraum der Vereinten Nationen, das Hauptquartier in New York. Da tauchten nämlich zwei Säckchen mit Kokain auf. So, wir haben auch ein Bild gefunden von den Säckchen.
Und die Stellungnahme von dem Sprecher dazu, nämlich die müssen irgendwie zufällig hierher geraten sein.
Das war bestimmt ein Versehen, dass die bei uns rauskamen, auch wenn da unser Logo drauf ist.
Ja, und der Gewinner in dieser Kategorie ist sozusagen eigentlich mehr so ein Lifetime Achievement Award für Lame Excuses. Und den hat dieses Jahr Benjamin Netanyahu gewonnen für seine Performance auch bei der UNO mit dieser roten Linie so. Also der Iran ist jetzt ungefähr bis hier beim Bombenbauen. Also mir fällt immer wieder so auf, wenn Leute so mit so Tafeln in der UNO stehen, wie so erinnern uns an den Golfkrieg, wo es irgendwelche
mal an Colin Powell denken.
Chemiewaffen in der UNO auf irgendwelchen Tafeln gab. Also wenn immer jemand mit der Tafel der UNO steht, kann man nicht davon ausgehen, dass er lügt. Das ist großartig. Da gab es dann im Christian Science Monitor einen ganz großartigen Artikel. Die haben nicht mal nachgeguckt, seit wann die Israelis sagen, also der Iran ist noch so ungefähr 3 Monate von der Bombe entfernt. Seit 1979, sagen wir es.
Aber jetzt sind sie bei 90%.
Ja. Ja, also dafür gibt es...
Da ist auch Nixon beeindruckt von.
Genau, da gibt es den Nixon Award für. So, der nächste Award, den wir haben, ist der Anatoly Bugorski Award für Nuklearsicherheit, für die, die ihn noch nicht kennen.
Den haben wir letztes Jahr eingeführt.
Der Anatoly Bugorski war jemand, der bei einem Teilchenbeschleuniger, den wir da rechts im Bild sehen, gearbeitet hat. Und da gab es ein kleines Sicherheitsproblem. Der hat nämlich tatsächlich seinen Kopf in den Strahl dieses Teilchenbeschleunigers gehalten und hat überlebt. Ja, und nachdem haben wir diesen Award für Nuklearsicherheit benannt. Also einer der heißesten Kandidaten war die Firma Kodak, die nämlich tatsächlich einen Reaktor im Keller hatte.
Ja, Moment. Geht doch weiter.
Meine Kodak kennt man ja so, Filme und so, ne? Denen geht es nicht so gut. Und genauer gesagt, mussten die jetzt gerade Bankrott anmelden. Und dabei kam mir die Geschichte, wir haben da noch so einen Reaktor im Keller und wollten den jetzt nicht in die Konkursmasse geben.
Das Lustige war, dass dann auch das Gefrage bei den zuständigen Behörden losging. Wer eigentlich wusste, dass da ein Reaktor steht und die sich wunderbar den Ball gegenseitig zuspielten. So, der muss da schon länger stehen, wir sind ja erst seit 1982 zuständig. Also das war super. Ganz großes Kino.
Ja, auch sehr vertrauenerweckend, wie immer die Firma TEPCO.
Der Betreiber von Fukushima, wir erinnern uns.
Genau, die halt auch immer gelegentlich Fotos veröffentlichen, wie es dann da so aussieht. Und da gibt es so eine Stelle.
Die hat so ein Foto gezeigt und so, guck mal, es ist nicht weiter eingebrochen. Also es ist noch so schlimm, das habt ihr schon gesehen, aber ist jetzt nicht noch schlimmer geworden.
Genau, und wir sehen also in der Mitte diesen Fleck da, so, wir machen ihn mal ein bisschen größer. Der sieht so ein bisschen komisch aus. Und wir haben es. Also. Wir haben dann mal unsere CSI Magic Tools darauf angewendet, um rauszubekommen, was wohl dahinter war. Und Aus Fukushima gab es noch ein paar mehr gruselige Nachrichten. Zum Beispiel wurde er dann da gebohrt, um festzustellen, ob jetzt da...
Wie schlimm ist denn das eigentlich?
...der Brennstoff schon durch den Reaktor getropft ist, also unten durch das Reaktordruckgefäß durchgetropft ist. Und da gibt es so einen Fachbegriff dafür, wenn also so der Reaktorkern schmilzt, dann hat man da so ein Stoffgemisch aus verschiedenen ja, Nukleoiden, so Uran und was da sonst noch so an Spaltprodukten ist, zusammen mit dem Stahl und was da sonst noch so flüssig geworden ist. Und dafür gibt es den Fachbegriff Corium für geschmolzener Kern. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist halt so dieses gelbe Material.
Also bisher gab es eigentlich nur so zwei Bilder, wenn man gesucht hat. Einmal von Tschernobyl und einmal von Three Mile Island. Und das ist das dritte Bild.
Genau.
So, nee, das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Da haben die dann mal so ein Messgerät daneben gehalten.
Genau, sie haben mal einen Geigerzähler daneben gehalten.
Ihr seht, dass der Zeiger ist das rote da.
Das sind 500 Sievert und das Ding ist auf Rechtsanschlag. Also hat das dann noch schnell wieder...
Das ist der, Sie sind tot. Gehen Sie nicht zu Ihrer Familie, um auf Wiedersehen zu sagen, ist diese Anzeige.
Und nun stellt sich ja die Frage, wie kriegt man dann diesen Scheiß da in Fukushima irgendwie wieder aufgeräumt, ne?
Was macht man da?
Genau, und die haben...
Wenn man nicht weiß, dann guckt man immer in Science-Fiction-Filme. Wie machen die das denn?
Genau, ist klar mit Robotern, ne?
Ja.
Und dann haben sie halt da so Roboter reingeschickt. Und dann stellte sich aber dummerweise raus, dass dieser Roboter umgefallen war. Und dann mussten sie da Leute reinschicken, um diesen Roboter da rauszukratzen.
Und die Leute haben sich dabei natürlich auch deutlich verstrahlt.
Und woran erinnert uns das? Wir haben ja auch so ein Nuklearproblem. Also den Abfall aus der Asse, den kriegt man da nicht so richtig raus. Und so die deutsche Roboterbauer-Szene, die sucht ja immer nach Aufgaben, so, also so für so Roboter. Und jetzt haben sie unter anderem die Asse entdeckt. Und wir haben dann auch mal so ein Early Preview bekommen von so einem Modell.
Von Prototypen, wir haben den Prototypen gefilmt.
Reinschieben werden.
Also das Schöne an diesem Asse-Ding war, dass sie da auch bohren mussten. Das ist ja ein Salzstock, das heißt, die Wände können sich ein bisschen bewegen, wenn da Druck ausgeübt wird. Und die haben also gedacht, also auf dem Plan hier steht, wenn wir hier bohren, dann kommen wir zu Raum 8 mit den ganzen Atomfässern. Und dann haben sie da gebohrt und dann haben sie keine Atomfässer gefunden.
Und
die haben auch
Raum.
Keinen Raum 8 gefunden, haben nichts gefunden.
Und ja, dann haben sie halt noch in so ein paar anderen Stellen gebohrt und...
Ist jetzt so ein bisschen ein Problem, dieses also, Zeug wieder zu finden.
Ich meine, man kennt ja so dieses so Stochern im Nebel so, und wenn man sich so vorstellt, so Stochern im radioaktiven Salzstock.
Ist, einmal mit Profis arbeiten.
Ja, oder mit Robotern.
Genau.
Ja, gut. Auch einer unserer Klassiker ist ja der Inspektor Clouseau Award für herausragende Polizeiarbeit.
Auch hier war die Liste länglich.
Also das Jahr war da wirklich sehr ergiebig. Es fing auch schon gut an.
Es ging los mit einer Hausdurchsuchung bei jemandem, wo sie den Computer mitnehmen wollten, aber die Polizei hat nur den Monitor und die Tastatur gefunden. Normalerweise sagt man ja in solchen Fällen, naja, dann guckt man halt bei Leuten, die da mehr Erfahrung haben. Das wären in Polizeidingen normalerweise die Amerikaner. Aber die haben das Problem auch noch nicht komplett gelöst. Da kommt es dann zu diesem Problem.
Nämlich ein Computer wurde während einer Hausdurchsuchung erstochen. Also wir haben leider keine genaueren Details zu dieser Nachricht gefunden. Aber das Gesicht der Fernsehmoderatorin spricht auch Bände. Auch toll war der nächste, wo wir haben jetzt überall Überwachungskameras, ne, und dann werden Leute auf der Straße, also Undercover-Polizisten, von den Leuten, die hinter den Monitoren sitzen, per Funk dirigiert und dann so sagen, ja, da ist dieser Verdächtige, lauf mal hinter dem her und der sieht komisch aus, guck den mal an und so. Und,
Verdächtiger in Sektor 23.
Genau.
Und dann stellte sich raus, dass dieser Verdächtige der Undercover-Cop war, den sie schickten, um zu gucken, wer dieser Verdächtige ist. Und der lief dann dafür eine Weile im Kreis, bis das jemand gemerkt hat.
Da gab es dann auch eine sehr schöne Illustration dazu. Ja, und diese Kameras sind natürlich irgendwie problematisch, ne? Also es ist halt insbesondere... wären die halt auch immer wieder Opfer von Vandalismus. Manchmal filmen die diesen Vandalismus auch selbst. Und da haben wir dieses bemerkenswerte Beispiel gefunden, wo zwei Jungs, naja, guckt mal einen Augenblick zu, dass ihr seht, was es eigentlich ist. Es ist wirklich großartig.
Und dann immer so, nee, oder? Die Übertragung bricht leider abrupt ab.
Ja, und so Gewalt gegen Überwachungskameras wird immer mehr zu einem Problem. So. Also wir haben da sogar zwei Beispiele gefunden.
Und da stellt sich die Frage, was macht man denn, wenn man so eine Kamera hat und die überwacht, sagen wir mal, so einen Ampelübergang und die wird immer wieder abgesägt von irgendwelchen Hooligans, was macht man da? Und die naheliegende Antwort war, man stellt einfach noch eine Kamera auf, die andere Kamera überwacht.
So ein ähnliches Prinzip haben wir auch irgendwie bei der Anti-Terror-Datei. Dass so die sich alle so gegenseitig zugucken, die Behörden. Unter anderem war es dann so, dass die, wie war es? Ah, ja, also und zwar haben die Spitzel des Verfassungsschutzes wurden ja gewarnt vor den Aktivitäten der Polizeibehörden.
Der Polizei fiel das dann irgendwann auf, dass immer, wenn sie eine Razzia gemacht haben, der Typ schon aufgeräumt hatte. Und dann haben die halt angefangen, einfach dem Verfassungsschutz nicht mehr Bescheid zu sagen vorher, weil immer die Daten wegkommen.
Ja, und so in den LKAs, da passiert natürlich auch eine Menge. Ne? Also da muss gelegentlich dann auch mal zu Kameraeinsatz gegriffen werden. Also müssen auch intern Kameras angewendet werden, insbesondere in ganz schwerwiegenden Fällen.
Vor dem Gesetz sind alle gleich, auch die Mitarbeiter vom LKA Thüringen.
Genau. Und in der LKA-Außenstelle Erfurt-Waltersleben wurde dauernd Klopapier geklaut, weswegen damit verdeckter Kamera gearbeitet werden muss.
Über Wochen
hinweg. Auch ganz großartige Polizeiarbeit war im Falle des Untergangs der Costa Concordia, also dieses Schiffes so. Da war die Frage, so kokste dieser Kapitän? Dann guckt man sich so kurz diesen Kapitän an.
Beantwortet sich die Frage fast von selbst.
So, aber
sicherheitshalber hat man eine Haarprobe genommen und das dann mal geprüft.
Genau, und dann wurden zwar Kokainspuren entdeckt, aber die sind nachträglich an die Probe gelangt. Das ist ein also auch so die
Erklärungen waren alle so ein bisschen, ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber doch grenzwertig. Ja, so ein paar Krümel werden da noch rumgelegen haben, das kann ja mal vorkommen.
Man kennt es ja so im Labor, da liegt immer so dieses rum und jenes rum, nicht wahr?
Ja, es gab da dieses Jahr auch einen bemerkenswerten Polizeieinsatz, das ist leider ein bisschen schlecht zu lesen. Wir werden also die wichtigen Stellen vergrößern und zwar gab es da eine Festnahme und da kriegt man ja immer so einen Beleg am Ende, wo drauf steht, warum sie einen festgenommen haben und was sie einem aus den Taschen geholt haben und der Grund für die Festnahme war Antikapitalismus. Moment. Und in den Taschen gefunden haben sie ein iPad und ein iPhone. Also das ist der schlimmste Fall von Antikapitalismus, den wir je hatten. Eine weitere Grenzleistung der Polizei hat sich dieses Jahr ereignet als Aktienzeichen XY ungelöst. Ein Clip zeigte von einem Juwelendieb, der gesucht wird. Ich habe hier das alte Bild von Aktienzeichen XY
ist auch das Schöne,
ungelöst gefunden, weil es schöner ist. Und da setzen die ja immer Schauspieler ein, um dann den Dieb zu spielen. Und da ist dann der Schauspieler wieder erkannt worden und die Polizei hat ihn verhaftet. Das war ja einfach.
Endlich mal klare Personenbeschreibung.
Ja, bei so einem Polizeieinsatz, da kann es auch schon mal zu Kollateralschäden kommen. Und dieses Jahr gab es da einen besonders krassen Fall, nämlich bei einem Amoklauf im Empire State Building, wo es hieß, es gab einen Toten und 9 Verletzte und man hat sich da schon Dinge ausgemalt, wie ein wild um sich ballernder Triebtäter irgendwie da durch die Korridore eilt und wild Leute abknallt. Aber es stellte sich raus, dass das einzige intendierte Ziel von dem Mann sein Ex-Chef war und er hat auch nur auf genau den geschossen, alle anderen sind von der ihn verfolgenden Polizei angeschossen worden. Das Bild unten links ist tatsächlich von der Polizei vor Ort.
Also da gab es noch so ein bemerkenswertes Detail. Und zwar wurde da auch gesagt, wie viele Schüsse die abgegeben haben da bei dieser Aktion, also die Polizei. Und ich hatte kurz vorher gelesen, wie viele Schüsse die deutsche Polizei abgegeben hat.
Also im
Einsatz im Jahr 2011. Und es waren 87, also 87 Schüsse hat die deutsche Polizei 2011 abgegeben im Einsatz. Ich denke mal so, naja, Und bei diesem Empire State Building Amoklauf haben sie 94 Schüsse abgegeben.
Machst du denn?
Also auch in England sind die Leute ganz großartig unterwegs bei der Polizei. Da bei der WikiLeaks-Geschichte an der ecuadorianischen Botschaft war so ein bisschen die Frage, was wollen die da jetzt eigentlich, was tun die eigentlich? Und dann hat jemand mal seine Telelinse ausgepackt und nach
zwei... Die Kameras sind ja überraschend hochauflösend heutzutage.
Und da konnte man dann den gesamten Einsatzbefehl inklusive Einschätzung und was zu tun ist lesen, was dann auch zum Glück relativ schnell in der Presse war. Also die Besten der Besten. Ach nee, dazu kommen wir noch.
Nicht vorgreifen.
Nicht vorgreifen. Aber auch sehr qualifiziert.
Es geht weiter damit, wie die Polizei mit Dokumenten umgeht. Und zwar hat Macy's, das ist so eine Kaufhauskette in den USA, eine Thanksgiving-Parade gemacht, wo sie Konfetti geworfen haben. Und als sich dann mal jemand das Konfetti angeguckt hat, stellt er fest, komisch, das ist ja gar nicht rund, wie man das kennt, sondern es ist ja so lange Streifen.
Und relativ breit.
Und da ist ja was aufgedruckt, das ist ja merkwürdig. Und dann hat er halt geguckt und stellte fest, dass es Polizeiakten sind und man dann noch die Details lesen konnte.
So, als Polizist hat man es natürlich immer nicht leicht, also insbesondere halt, was ist denn jetzt so verdächtig, ne? Und manchmal hilft einem dann auch das Fernsehen dabei, festzustellen, was verdächtig ist, also da liegt dann Taschenlampe auf der Straße, das ist sehr, sehr verdächtig.
Wir haben jetzt so ein bisschen den Eindruck erweckt, als wenn Polizeiinkompetenz hauptsächlich ein Problem anderer Länder ist, aber das möchten wir gerne auch ausgeräumt wissen. Deswegen das nächste Beispiel aus Deutschland. Da ging es um eine Verfolgungsjagd. Polizei hat einen Nazi verfolgt und musste dann aber leider die Verfolgung einstellen, weil eine Verfolgung im Rahmen der Straßenverkehrsordnung nicht möglich war.
Ich war der Preisträger. Ne? Ich war der Preisträger.
Ja. Ich glaube, ja.
Ja, und den diesjährigen Preis beim Clouseau Award gewinnt der BND, der nämlich festgestellt hat, dass Spam ein immer interessanteres und vielseitigeres Problem wird, weil es auch interessant klingende Stichworte hat und 90% des internationalen E-Mail-Aufkommens, was der BND abhört, ist Spam. Oh, falsch.
Das
war gar nicht der Preisträger. Das war nur ein Close-Up-Kandidat. Der Preisträger kommt jetzt.
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, genau. Und zwar...
Die Homepage-Überwachung ist ja ein polizeiliches Instrument, von dem wir dieses Jahr viel gehört haben. Und es gibt einen ersten großartigen Ermittlungserfolg zu verkünden. Und zwar ging es um ein Video von einem Nazi-Anschlag, den die Kölner Polizei online gestellt hat. Und dann haben sie da jemanden hingesetzt, der die Weblogs beobachtet hat und geguckt hat, wer greift denn dazu, um den dann besuchen zu gehen und unter der Annahme natürlich, dass das der Nazi ist, der wissen will, was sie da genau von ihm haben.
Und sie lagen nicht mal besonders falsch. Weil
das stimmt auch, denn eine IP hat besonders häufig abgegriffen. Also es funktioniert, ja? Funktioniert. Datenschutzrechtlich bedenklich, aber es funktioniert. Gut, der nächste Award, den haben wir nach unserem alten Bekannten Wladimir Putin benannt.
Genau,
den begleiten wir auch seit vielen Jahren.
So, der ist ja sozusagen das Vorbild für gelebte...
Der Goldstandard.
Der Goldstandard für gelebte, lupenreine Demokratur. Und die Griechen haben auch versucht, das... nachzuleben und indem sie dafür gesorgt haben, dass Abgeordnete, die nicht für das Sparpaket gestimmt haben, aus ihren Parteien rausgeflogen sind. Wir haben da mal ein Foto gesucht, haben also nur ein Symbolfoto gefunden. Man muss sich schon wissen, so Austerity ist halt schon serious business. Also da muss man, also auch als Finanzminister braucht man einen klaren
Durchblick. Die Griechen sollten das genauso ernst nehmen, wie wir das ernst nehmen.
Genau.
Mindestens. Ja, das Kerngebiet von der Demokratie sind ja die Rechte und Pflichten des Bürgers. Und insbesondere, dass man eben freie Wahlen hat, geheime Wahlen. Da gab es dieses Jahr eine besonders pressetechnisch gut beleuchtete Wahl, nämlich in Amerika für den Präsidenten. Und wir haben da mal ein paar Fotos von üblichen Wahllokalen in Amerika rausgesucht, weil das so ein schöner Kontrast ist zu dem, wie wir es hier kennen.
Also die wählen gerne bei ihrem liebsten Ding, nämlich ihrem Auto.
Also diese, in der Werkstatt beim Auto.
Was man da so sieht, die ungewöhnlich aussehenden Dinge sind immer die Wahlcomputer. Also das, was so ein bisschen komisch im Bild aussieht. Gerne auch mal im Waschsalon oder in der Kirche.
Man beachte die Fahnen an den im Hintergrund.
Ja.
Die sie angebracht haben. Es ist nämlich kein normaler Waschsalon, es ist ein patriotischer Waschsalon.
Und nicht nur in Waschsalons, sondern auch in
Spielen. In Las Vegas muss auch gewählt werden.
Genau.
Und da ist die Auswahl so ein bisschen klein, wo man da wählen kann.
Also bei dem unteren Foto muss man dann erst ein bisschen gucken, was jetzt der Wahlcomputer, was ist der Spielcomputer. Und so die Wertigkeit von so einer Wahl, die da so reingelegt wird, die kann man auch immer daran erkennen, was so für ein räumliches Umfeld geschaffen wird. So, da fanden wir dieses Beispiel besonders schön. So im Einkaufszentrum neben der Treppe, auch sehr gut beliebt.
Ja, wir haben vorhin schon was zu ACTA gehabt. ACTA wird uns noch ein bisschen begleiten heute Abend. Wir haben jetzt konkret ein Vorkommnis aus dem EU-Parlament. Da ging es dann nämlich darum, dass sich im Volk so Widerstand zu mehren begann. Und das EU-Parlament hat sich gefragt, wie sie reagieren sollen. Und da guckt man dann gerne mal zum zuständigen EU-Kommissar, in diesem Fall der für Handel. Und der hat Folgendes von sich gegeben. Unsere Verantwortung als Politiker ist, Tatsachen zu schaffen und nicht der Masse zu folgen.
Also angesichts dieser Kompetenzballung hat dann der neue Berichterstatter des EU-Parlaments angesichts von 2 Minuten, die ihm als Rederecht zur Verfügung standen, dann auch beschlossen, dass er lieber nichts sagt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Klingel, oh gut, Wiedersehen. Ich meine 2 Minuten, hallo.
Dann hat er noch ein internes Panikpapier der EU-Kommission hat von einer aggressiven Kampagne einer demokratisch nicht legitimierten Internetgemeinde gesprochen.
Wir haben ein Symbolbild gesucht.
Fühlt sich da etwa jemand angesprochen? Ja genau, wir haben ein Symbolbild gesucht für die EU-Kommission und haben dann ein schönes gefunden.
Ja, es gab dann noch so eine Sache, die innen- und außenpolitisch ein bisschen heikel war. Da gab es nämlich, in Frankreich zeichnete sich ab, dass der Hollande die Wahl gewinnen könnte gegen Sarkozy, mit dem die Frau Merkel ja immer gut zusammengearbeitet hat. Und da musste also was geschehen. Ja, die Merkel kann also nicht direkt eingreifen, aber sie kann zumindest so ein paar Zeichen setzen. Und es ging also damit los, dass sie dem Hollande nicht mehr empfangen wollten. Und wenn es nur Deutschland macht, das ist ein hartes Zeichen. Ist ein hartes, deutliches Zeichen, aber es ist natürlich noch besser, wenn die anderen Kumpels mitspielen. Und dann haben wir das mal ein bisschen grafisch zu belegen versucht. Das ging also mit Deutschland los. Nächste auf der Liste ist Italien. Können wir hier sehen. Und die Italiener haben dann mit den Spaniern gesprochen. Und die Spanier haben dann mit den Briten gesprochen. So ein Old Boys Club, also bis auf die Merkel
halt. Geholfen hat es halt nicht.
Ja, geholfen hat es nicht. Aber das ist Demokratieverständnis, was wir auszeichnenswert fanden.
Ja, so ein Parlament ist ja auch immer eine ziemlich lästige Angelegenheit, ne? Und deswegen versucht man da auch möglichst so ein bisschen klein zu halten und kurz zu halten. Insbesondere dieses Rederecht, da sagen die immer so viele Dinge. Und die SPD, CDU und FDP hatten dann mal beschlossen, dass sie das Rederecht der Abgeordneten einschränken wollen, weil insbesondere diese Oppositionsparteien nerven ja nur rum.
Wir brauchen es ja eh nicht.
Genau.
Und die anderen nerven nur.
Und die Diskussion dazu fand dann um 19.55 Uhr statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. und sah dann ungefähr so aus. Und die, ja, so diese Tradition lebt ja da sofort. Also haben wir zum Beispiel dieses Meldegesetz im Bundestag. Das wird 5 Minuten nach Anpfiff des EM-Halbfinales Deutschland-Italien abgestimmt. So, wir sehen, der Bundestag ist gut gefüllt. Das Interesse der Abgeordneten ist groß.
Das ist tatsächlich das Bild der Abstimmung. Und das ist jetzt kein irgendwie Symbolfoto, sondern so sah das da aus.
Und dieses Meldegesetz beinhaltet unter anderem, dass es kein Opt-out mehr geben sollte, sodass man halt sich nicht dagegen wehren kann, dass seine Daten verkauft werden, die man beim Meldeamt abgeben muss. Und es gibt also noch so eine völlig unzusammenhängende Tatsache, dass nämlich...
So eine Folie ist uns hier dazwischen gerutscht.
Ja, also völlig unzusammenhängend. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Wolfgang Bosbach, arbeitet nebenbei als Berater für eine Telefonmarketingfirma. Aber völlig unzusammenhängend, wie wir alle wissen, ne?
Ja, wir haben die CDU vorhin schon gewürdigt. Wir kommen gleich zurück zu ihr.
Genau, also ein bahnbrechender Vorschlag der CDU war, nachdem sie irgendwie zum wiederholten Male mit ihrem verkorksten Wahlrecht beim Verfassungsgericht gescheitert sind.
Von dem aber ihre Mehrheit abhängt?
Könnte man doch einfach sagen, okay, dann nehmen wir doch mal dem Verfassungsgericht die Wahlrechtskompetenz weg, weil die nerven ja nur, ne?
Aber das ist ja ein Demokratieverlust, das sieht doch die CDU ein. Und da haben sie dann einen Gegenvorschlag gebracht, wie man die Demokratie fördern kann.
Nämlich häufiger im Schulunterricht die Nationalhymne singen.
Jawohl.
Und die CDU hat ja auch eine Jugendorganisation, die ja auch sehr...
Man denkt ja immer diese schlimmen Sachen, naja, das sind halt die alten Männer, die sterben irgendwann aus, die neuen sind besser.
Genau.
Ist leider nur partiell glaubwürdig, wenn man sich die junge Union anguckt. So,
die singen auch viel und gern die Nationalhymne und schwenken irgendwie die Flagge. Und wenn man so auf die Flaggen guckt, so, was ist das für eine komische
die
Fahne?
Die rechte Fahne, was ist denn das? Da haben wir mal geguckt, wo kommt die denn noch so vor?
Genau, wer trägt die denn noch so rum durch die Gegend? Und dann stellt sich raus, diese Reichsflagge wird ja eigentlich gerne von den Nazis rumgetragen. Aber wir müssen häufiger im Schulunterricht die Nationalhymne singen, das ist ganz wichtig. Das führt zu mehr Demokratie.
Ja, es gibt noch andere klare Rechtsstaaten in Europa. Besonders hervorgetan hat sich dieses Jahr Schweden. Da ging es nämlich um den Herrn rechts, Anna Katta, das ist einer der Gründer von Pirate Bay. Der ist vor einer Weile nach Kambodscha umgezogen, als sich abzeichnete, dass es hier juristische Probleme geben könnte. Und zwar deswegen, weil Kambodscha kein Auslieferungsabkommen mit Schweden hat. Also er hat sich gedacht, geht er nach Kambodscha, hat er seine Ruhe. Und das sah auch eine Weile so aus, aber dann gab es eine Zahlung von 60 Millionen Euro Entwicklungshilfe von Schweden an Kambodscha. Und ein paar Tage später hat Kambodscha dann Anna Katta festgenommen und nach Schweden ausgeliefert.
Wo er dann in Isolationsuntersuchungshaft saß für mehrere Monate, ohne dass Anklage gegen ihn erhoben wurde. Ja, ist also ein
deutlicher Rechtsstaat.
Deutlicher Rechtsstaat.
Ein Vorbild für uns alle.
Ja, auch noch ein sehr vorbildliches Verhalten im EU-Parlamentsrechtsausschuss. Da ging es darum, verwaiste Werke sozusagen nicht so schnell irgendwie der Allgemeinheit anwalten zu lassen.
Und da gab es dann eine Abstimmung, das ist ein Ausschuss, nicht das ganze Parlament, da sind also nicht so viele Leute wie im Parlament drin und da hat dann die Seite der Content-Mafia mit 14 zu 12 Stimmen gewonnen.
Denkt
gut,
man ja so,
ist gut, fair, denkt ne? man sich, naja, faire Abstimmung, schon okay.
Gibt nur ein Problem, in diesem Ausschuss gibt es nur 24 Sitze, davon ist einer unbesetzt. Davon lässt sich natürlich eine wahre Demokratie nicht aufhalten.
Ja,
also genauso wenig, wie sich so internationale Organisationen davon aufhalten lassen. Also die ITU stimmte neulich nach so Bauchgefühl im Raum ab.
Gut, so. Man muss zu ihrer Entlastung sagen, dass es nach fortgeschrittenen Verhandlungen relativ spät war, irgendwie 2 Uhr nachts oder so, das steht hier auch irgendwo in dem Text. Und da hat halt der Verhandlungsführer keinen Bock mehr gehabt und dann gesagt, ach wisst ihr Leute, ist doch eigentlich eine klare Sache, wir kürzen es hier mal ab. Und meinte, nach seinem Raumgefühl sei das klar und wir müssen jetzt die Abstimmung nicht mehr machen. Gute Nacht.
Und dann haben wir noch ein Bild bekommen aus dem russischen Parlament, wo man solche Szenen kennt, die Reaktion darauf. Okay. Also ein neuer Award, den wir haben, ist der Award für Third-Party-Depublikation.
Wir haben uns eigentlich aufgeschrieben, wie man das ausspricht, aber den Zettel haben wir jetzt vergessen.
Und warum wir den haben, ist, wir hatten mit der letzten Fnord News Show hatten wir so ein kleines Problem. Die Musik war GEMA geschützt und dementsprechend wurde dann das Video irgendwie permanent wieder gelöscht, bis irgendjemand so nett war, eine Version ohne diesen Soundtrack zu erstellen. und hochzuladen, die blieb dann halt tatsächlich oben. Und dann haben wir mal so ein bisschen geguckt, wo tritt denn dieses Problem eigentlich noch so auf? Ne? Und da haben wir zum Beispiel einen schönen Fall, so die deutsche Presse hatte sich sehr darüber aufgeregt, dass in China von Ai Weiwei, so einem Künstler, da, der halt ein Video mit nach Gangnam Style gemacht hatte, das in China zensiert wurde. Komischerweise war das...
Haben wir gedacht, oh, das müssen wir doch mal sehen, das Video.
Genau.
Sind zu YouTube gegangen. Oh! Der Aspekt ist dann komischerweise nicht in der deutschen Presse aufgetaucht. Das Video war dieses Jahr in der Presse, das Gangnam Style Video war in der Presse, weil die einen Rekord gebrochen haben, wie viele Views auf YouTube. Wir haben sogar die Milliardengrenze am Ende genommen, glaube ich. Also genau. Unglaublich viele Views. Nur und da gab es diese schöne Statistik, wie viele von den Views aus Deutschland kamen.
Und jetzt denkt man sich so... Also
alle verhaften diese Milliarden Views, Herr Mann. Eine Milliarde Leute müssen alle ab in den Knast. Das geht ja wohl mal gar nicht.
Mindestens. So, und denkt man sich so, naja gut, die werden ja wohl nur Sachen sperren, wo sie halt die Rechte dran haben. Ne? Unter anderem wurde dann aber auch das ACTA-Protestvideo gesperrt, was komplett unter Creative Commons lief. Also da sieht man mal, dass wir haben es da nur mit Qualitätstätern zu tun.
Ja. Und nicht nur YouTube war betroffen, Twitter ist ja auch so ein Medium, was viele Leute benutzen. Die haben dieses Jahr auch ein Problem gehabt, da war nämlich die Shortener-Domain für eine Weile weg, weil irgendein Iristiker bei dem Domain-Registrar angerufen hatte und sagte, es handelt sich um eine Phishing-Domain. Und der hat dann gesagt, naja, dann müssen wir die ausmachen. Und dann war sie weg.
Twitter hat sowieso so lustige Fehlermeldungen, die mussten wir dann auch nochmal bringen.
Ja, wir kommen zurück zu Videostreams. Da gab es dieses Jahr ein Problem mit dem Livestream vom Hugo Award. Das ist ein Sci-Fi Award, der wichtigste, den es da gibt. Und die haben ihre Verleihung dieses Jahr live ins Internet gestreamt und der Stream war dann plötzlich weg wegen Copyright-Beschwerde von irgendjemandem.
Dann gab es noch tatsächlich ein bisschen Hoffnung, so, dass ich vielleicht daran was tun könnte, nämlich auch die Rede von Obama beim Demokratenparteitag war plötzlich weg aus Zensurgründen.
Und zwar auf seiner eigenen Homepage, wenn ihr das oben schön seht, barackobama.com.
Ja. Auch die NASA,
ein bisschen peinlich.
Die NASA hatte auch so Probleme, dass sie ihre Rover-Videos nicht bringen konnte, weil irgendein Local News Sender meinte, er hätte die auch. Also das sind ja immer so Feedback Loops, ne? Also der.
Aber so eine Marslandung, naja, dann gucken wir uns halt die nächste an. Das passiert ja alle paar Jahre mal.
Und auch die Queen of England hatte ein Problem, dass nämlich ihre Weihnachtsansprache
der vorläufige Höhepunkt
genau nicht zu sehen war. Als ihr davon erzählt wurde, war sie not amused.
Aber der klare Preisträger ist das Pentagon. Die sind nämlich dieses Jahr mit ihrer Anklage gegen Bradley Manning nicht zurande gekommen, der ja schon länger da im Militärknast saß. Und die Begründung war, dass die Dokumente an die Anklage per E-Mail verschickt haben und das Pentagon einen E-Mail-Filter für alles hat, was das Wort WikiLeaks beinhaltet. Ja, wir kommen zu einem weiteren Klassiker an Award, nämlich dem Maggie Thatcher Award für nachhaltige Infrastrukturvernichtung. Wir beginnen mit dem Strommarkt.
Es ist Winter. Ne?
Anfang des Jahres, Winter.
Frankreich ist kalt, die drehen ihre Stromheizung auf, irgendwo muss der Strom herkommen. Nachfrage steigt, Strompreis steigt auch. Denkt man sich, naja, so europäisches Verbundnetz, was soll da schon das Problem sein? Was dann passiert ist, dass dann deutsche Marktteilnehmer den Exportstrom für Frankreich aus den strategischen Notfallenergiereserven geholt haben und den verkauft haben und nicht den Marktpreis gezahlt haben, weil in Deutschland war gerade nicht so viel Winter oder so, keine Ahnung. Also
klassischer Fall von Short Selling, dass man das fülle ich dann halt später auf, ne, so wenn wieder Sommer ist. Und wenn wir jetzt ein Problem gehabt hätten in der Zeit, das wäre dann so ein bisschen doof gewesen. Dann hätten wir wahrscheinlich Putin anrufen müssen und er wäre dann mit Gas vorbeigekommen. Ja, kennt ihr den, was passiert, wenn in der Sahara der Kommunismus eingeführt wird? Alter Witz, ja, 10 Jahre gar nichts, dann wird der Sand knapp. Sowas Ähnliches konnte man dieses Jahr in England beobachten. Was passiert, wenn man in England Thatcher-Doppelkapitalismus einführt? Ja, dann wird das Trinkwasser knapp. Das ist dieses Jahr in England passiert.
In England, ja.
Hier ist noch einer. Kennt ihr den schon? Das ist ja gar nichts, das können wir auch.
Also genau gesagt, das kann die Bahn auch. Bei der fielen nämlich neulich mal 2 Reservezüge hintereinander aus, die sie losgeschickt haben, um einen liegen gebliebenen Zug wieder zu bewegen.
Eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagt die Bahn. Ja, der Hintergrund von diesen ganzen Infrastrukturdesastern ist ja üblicherweise Privatisierung. Und Vorreiter sind da die Briten. Und da gab es dieses Jahr nicht nur den Vorschlag, die Polizei zu privatisieren, sondern sie haben ganz konkret Angebote eingeholt.
Und zwar wollten sie halt diese privaten Sicherheitsdienste dafür benutzen, diese Polizeidienste zu übernehmen. Was man dazu wissen muss, während der Olympiade in Großbritannien war eine Menge Militär da unterwegs auf den Straßen. Also die haben ja da so einen fetten Hubschrauberträger geparkt. Und lauter Soldaten an allen Kreuzungen, nicht nur irgendwie Luftabwehrraketen auf den Dächern, sondern halt auch irgendwie so richtig so Militär im Stadtbild, im Straßenbild. Und warum? Weil genau diese G4S, also diese Group for Security, die sollte eigentlich 80.000 Sicherheitsleute an den Start bringen.
Und wie das so ist in der Wirtschaft, haben die unterschrieben, na klar, machen wir.
Genau. Und haben die aber nicht an den Start bekommen.
Haben 20.000 an den Start gekriegt.
Und das sind so die Leute, denen man auf jeden Fall so seine Polizeidienstleistungen anvertrauen will. Nicht wahr?
Und wenn wir hier ins Kleingedruckte gucken, sehen wir Including Crime Investigation. Also wir reden hier nicht von Straßenpatrouille, irgendwie rumlaufen und sicher aussehen, sondern es geht hier tatsächlich um Polizeiarbeit. Ja. Gut, na, wenn die Polizei privatisiert ist, dann kann man auch die Gefängnisse privatisieren. Das ist in Amerika eh so ein Trend. Aber es gibt auf zumindest Bundesebene, in den USA sind die Gefängnisse schon noch nicht privat. Und da gab es dann diesen Deal, wir kaufen euch die Gefängnisse ab, wenn ihr uns einen Füllstand von 90% garantiert. Was ja eigentlich nicht direkt das Interesse des jeweiligen Bundeslandes sein sollte, dass die Gefängnisse gut gefüllt sind. Der hat es aber bis zu einem Gesetzesentwurf geschafft in Michigan. Die haben dann ein Gutachten in Auftrag gegeben zur Füllstandsoptimierung bei einer Investmentfirma namens Prudential Securities.
Und wenn man schon mal dabei ist, dann kann man auch eigentlich die Leute, die davon wirklich Ahnung haben, mit der Resozialisierung beauftragen, nämlich Goldman Sachs.
Ja, wir haben dieses Jahr noch einen neuen Award geschaffen, und zwar den Mappus Award für wehrhafte Demokratie. Und es geht los wieder mit den Briten, die haben uns dieses Jahr nicht in Ruhe gelassen. Da gab es nämlich diesen schönen Fall, da ist ein Mann verhaftet worden, als die olympische Fackel durch das Dorf getragen wurde. Hat er am Straßenrand gestanden und zugeguckt und hat sich gefreut, aber hat halt Parkinson und konnte nicht mehr grinsen. Und dann haben sie gedacht, das muss ein Terrorist sein und haben ihn verhaftet. Dresden ist ja auch immer wieder gern gesehener Gast bei Betrachtungen zu Polizei und was man so falsch machen kann. Und da gab es dieses Jahr einen Führungswechsel. Da musste nämlich der Polizeipräsident gehen, weil er diese illegale Handyüberwachung hat durchführen lassen. Und sein Nachfolger, von dem haben wir auch ein Bild rausgesucht, der hat als erstes verkündet, dass er das eigentlich in Ordnung hielt, was der gemacht hat und das auch so machen möchte. Jawohl. Ja.
Wir kennen ja alle dieses Phänomen der sogenannten Facebook-Partys. Manchmal passiert auch was anderes, da kündigen dann so Schüler auf Facebook die Revolution an, da rücken dann so mehrere Dutzend Einsatzkräfte aus. Und nachdem sich dann sich geklärt hat, dass also da zufällig gerade keine Revolution stattfindet, haben sie gesagt, ja gut, also der sollte halt vielleicht nicht kriminalisiert werden. Was haben sie stattdessen gemacht?
Wir haben uns ein bisschen gewundert, als wir dann zwei Tage später...
Sie haben in die Psychiatrie eingewiesen.
Aber gut, ist ja nicht kriminalisiert, ist nur weggeschmiert. Ne? Ja, Mappus ist nicht nur der Namensgeber, sondern der hat auch seinen Schatten so weit vorausgeworfen, dass uns das immer noch betrifft. Und in NRW nach S21 gab es also die Schlagzeile, die wir kaum glauben konnten, nämlich, dass die 9300 Schlagstöcke wegen Brüchigkeit austauschen müssen.
Weil sie nicht für derartige Belastungen gebaut sind.
Also das ist unsere Interpretation, aber es liegt ja nahe bei Bildern wie dem links.
Ja, dann haben wir noch so einen anderen Freund, und zwar Bernd Busemann.
Ist der Justizminister von Niedersachsen.
Genau.
Und da gab es eine Studie? Hast du die?
Genau, da gab es eine Studie, dass also die Wahrscheinlichkeit innerhalb des Jugendstrafvollzugs vergewaltigt zu werden bei 7% liegt.
Und zwar innerhalb des ersten Monats.
Und der dann dazu den Spruch brachte, ein Knast ist eben keine Mädchenpension. Das hat schon...
So, wir bleiben bei der Sicherheit. Deutschlands sicherste Partei ist mit weitem Abstand die Linkspartei, denn da werden über ein Drittel der Abgeordneten vom Verfassungsschutz überwacht.
Und die Bundesregierung findet es auch gut so, weil die sind gefährlich. Und punktuell wird auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln gearbeitet. Und dafür gibt es dieses Jahr den Mappus Award. Dann haben wir dieses Jahr noch eine neue Kategorie.
Genau, ja, die orientiert sich. Wir haben auch einen Erklärclip dazu. Spiel am besten mal den Clip.
Mein Name ist Sepp. Sie sind alle hier, weil Sie die Besten der Besten sind. Wie ich sehe, hat jemand eine Frage.
Ja, Entschuldigung, vielleicht haben Sie es ja schon beantwortet, aber warum genau sind wir eigentlich hier?
Mein Sohn?
Zweiter Lieutenant Jake Jensen, West Point, Abschluss mit Auszeichnung. Wir sind hier, weil Sie den Besten der Besten der Besten suchen, Sir!
Also ein harter Anwärter auf den Besten der Besten ist auf jeden Fall der niedersächsische Ministerpräsident David McAllister. Wir sehen ihn hier in einer Gärtnerei mit unserer Kanzlerin. Also man beachte so die Mimik, so ist also schon alles sehr hübsch. Ne? Und der ist halt neulich mal mit seinem gesamten Kabinett Bootfahren gegangen auf dem Maschsee.
Man kennt das ja, so Teambuilding.
Genau, Teambuilding-Events.
Und der Captain sitzt natürlich vorne und dirigiert. Da genau. Kann kaum was schief gehen eigentlich.
Hat auch ganz hervorragend funktioniert. Auch so ein klarer Kandidat für den Besten der Besten.
Ein alter Bekannter von uns.
Ist der bayerische Innenminister Herrmann.
Der Trojaner Achim.
Also rechts sehen wir ihn mit der Ehrenplakette des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Also die hat er bekommen und der wird auch von anderen Seiten viel gelobt, zum Beispiel von der NPD, die dann schon mal seine Initiative zur Einschränkung von Visa für Ausländer begrüßt. Und der war neulich unterwegs und hat, ich glaube, eine Gärtnerei eingeweiht oder sowas und ist dann dabei...
Grundstein gelegt. Und was so ein echter Alleskönner ist, der legt dann auch einen richtigen Grundstein und nicht nur so ein bisschen.
Der fährt dann halt mal...
Und der macht auch das Loch dazu selbst und da nimmt man dann natürlich auch richtiges Gerät für diesen Bagger. Das sieht einfacher aus, als es ist, offensichtlich, denn es kam da zu gewissen Problemen. Man sieht hier den etwas die Kontenance verlierenden Personenschützer herbeieilen. Aber am Ende haben sie ihn erfolgreich rausziehen können. Oh.
Ja, auch so ein klarer Kandidat für die Besten der Besten sind auf jeden Fall die Leute bei der NATO. Die Chinesen spielen da gerne mit. Die haben sich nämlich auf Facebook einen echten General angelegt. Also sie haben dem sozusagen eine Facebook-Page verpasst und haben damit alle seine Freunde und Bekannten befriendet und diesen General
impersonated. Und die müssen auch cool, dann dürfen wir gleich mal zurückfrienden.
Genau, es hat auch funktioniert so und haben eine Weile gebraucht, bis sie es mitbekommen haben. Also auf jeden Fall so mit die Besten der Besten arbeiten auch beim Texas Department of Public Safety, insbesondere was irgendwie Mobiltelefonnutzung im Straßenverkehr angeht. Und auch bei unseren Geheimdiensten, also insbesondere halt in diesem Fall beim militärischen Abschirmdienst, also da sind auf jeden Fall die Besten der Besten der Besten unterwegs, wie man schon an ihrer E-Mail-Adresse ganz unten erkennen kann. Und auch bei unserer Polizei, da gibt es Leute, die sind selbst dem Ku Klux Klan zu radikal.
Ja, gut, also wir kommen ein bisschen in die digitale Sektion, die uns ja allen sehr am Herzen liegt. Wir sind ja hier immer sehr bilderlastig in unseren Vorträgen und da gibt es bei Bildern eben diese Möglichkeit, Metadaten am Bild abzulegen.
Genau, und das haben wir jetzt gerade schön vorgeführt bekommen von John McAfee. Der war unterwegs mit den Besten der Besten von Vice Magazine, die We Are Now with John McAfee Right Now, You Suckers.
Haben ein schönes Foto gemacht, haben genau. Das gleich auf die Webseite getan und da waren aber noch die GPS-Koordinaten drin.
Genau, die EXIF-Daten.
Ups.
Die GPS-Koordinate zeigten direkt neben den Pool. Vollprofis. Aber man sollte denken, es sind jetzt nicht nur so die so ein bisschen später zum Internet dazugekommen. Nein, dieses Mal sind die Besten der Besten der Besten ganz klar bei Anonymous zu suchen. Weil auch die haben es tatsächlich geschafft, sich mit EXIF-Daten in einem Bild fangen zu lassen.
Und wir haben auch das Bild für euch.
Genau, wir haben auch das Bild für euch. Er hat nämlich jemand dieses Bild von seiner Freundin gepostet und die EXIF-Daten drin gelassen, der Trottel.
Und hat seinen Namen unten dran geschrieben. Ja, ja. Seht ihr das? Wormer, das ist der Typ, um den es geht.
Ja.
Na, und da hat die Polizei gedacht, naja, dann gehen wir nochmal vorbei, besuchen wir nochmal und da war er dann auch.
So, das bringt uns zum letzten Award dieses Jahr, nämlich dem berühmten Balls of Steel Award. So ein heißer Kandidat war auf jeden Fall dieser New Yorker Künstler, der überall Plakate aufgehängt hat. Mit so, da gab es ja noch so schöne Schilder, so Local Laws Enforced by Drone. Und diese Plakate, und der hat dann neulich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob er einen Fehler begangen hat oder ob er sich selbst enttarnt hat, jedenfalls wurde er dann gleich festgenommen und vom NYPD irgendwie einkassiert. Also auf jeden Fall hat er tatsächlich diese Drohnendebatte zumindest in New York deutlich befördert. Auf jeden Fall ein heißer Kandidat. In Griechenland gab es dieses Mal eine Menge Leute, die... aber auch in Ägypten...
Das möchten wir besonders würdigen, weil die Umstände da nicht... freundlich sind und unter diesen Umständen, man sieht hier den schönen Panzer im Hintergrund, dann noch eine Widerstandsbewegung hochzuziehen, das ist würdigenswert. Aber Moment.
Es gibt da wirklich mutige Frauen in Ägypten. Wir erinnern uns, es ist also ein sehr islamisches Land und trotzdem gibt es auch da einen örtlichen Ableger der Femen, die also nackt gegen die Scharia demonstriert haben. Also das muss man in Ägypten auch erstmal bringen. Ne? So, der nächste Kandidat bedarf einer etwas längeren Einleitung. Wir kennen es ja alle, Polizisten mögen Donuts, ne? So ist also doch eine relativ klare, bekannte...
International
eigentlich überall.
Konvention.
Und das wurde dann neulich mal bei einer Demonstration ausgenutzt, indem sie versucht haben, diese natürliche Nähe,
Affinität
auszunutzen, indem sie losgegangen sind und...
Überhaupt konnte man dieses Jahr eine Zunahme an Protesten mit Lebensmitteln beobachten.
Genau, weil wenn man Donuts hat, muss man auch was trinken, nicht wahr? In anderen Ländern sind die Leute nicht ganz so nett zu ihrer Polizei. Auch ein heißer Kandidat dieses Jahr waren Leute, die in Berlin gegen die Übergriffe von Kontrollettis im Nahverkehr protestiert haben. Da gab es dann folgende schöne Aktion, nämlich eine Plakatierung. Also was wir auf der einen Seite sehen, sind Bahnhofskontrollen, wo Leute, also wo die
den Bahnhof komplett zumachen,
abgeriegelt haben und alle Leute kontrollieren. Ja? So, und zwar so richtig intensiv kontrollieren. Und dann gab es diesen schönen Fake, wo sie gesagt haben, ja, es tut uns jetzt wirklich leid, also aber heute könnt ihr mal umsonst fahren. Nicht wahr? Auch ein heißer Kandidat für den Boards of Steel Award dieses Jahr war die Band Feine Sahne Fischfilet. Das ist eine Antifa-Ska-Punk-Band aus Mecklenburg, die im Verfassungsschutzbericht auftauchten und die vorher eigentlich niemand so richtig kannte und die dann plötzlich richtig bekannt wurden. Und nachdem sie dann irgendwie die 150.000 Downloads oder so bei YouTube geknackt hatten, sind sie dann halt mal zum Landesamt für Verfassungsschutz gefahren und haben einen Dankeschön-Präsentkorb überreicht.
Man sieht in der Mitte sehr schön, dass der Pressesprecher des Innenministeriums, der so ein bisschen mit der Situation überfordert zu sein scheint. Ja, also besonderen Mut braucht man auch, wenn man aus dem Gefängnis ausbrechen will. Und insbesondere, wenn es um modernere Gefängnisse geht, die sehen dann schon sehr uneinladend aus. Wir haben hier mal ein Beispiel aus Chicago. Das sind Fenster, keine Schießscharten. Ja, die sind so dünn, damit sich da keiner durch nach draußen schlängelt. Aber nun ist ja die Verpflegung im Gefängnis nicht immer, was man außerhalb des Gefängnisses gewohnt ist. Und so kann es durchaus sein, dass sich ein sehr schlanker Inhaftierter dadurch zwängt. Wenn man das tun würde, würde man aber nicht denken, dass sie das im 17. Stock tun. Und daher haben wir gedacht, das ist uns ein Balls of Steel Award wert. Zumindest eine Kandidatur.
Ja, auch unter sehr widrigen Umständen ist das oppositionellen Dasein in Russland. Da gibt es auch mutige Leute, die trotz Verbot gegen Putin demonstriert haben, mitten im Winter, und sich da halt haben reihenweise verhaften lassen.
Das wirkt so ein bisschen wie so eine Effizienzübung von außen. Wie viele Minuten es diesmal geht, bis sie da alle weggeräumt werden. Die Russen sind da generell nicht so die Spaßregierung. Das hat dies ja auch die Band Pussy Riot erfahren müssen.
Deren Protest eine Menge andere Leute inspiriert hat, was dann zu teilweise sehr lustigen. Also ich finde diese gestrickten Hasskappen total toll, die sehen einfach so super aus. Wirkt gleich viel freundlicher, ne? Also.
Ja, wenn Russland Effizienzübungen macht, da kann China nicht weit zurückbleiben.
Genau, und da gab es einen Mann, der hat in China eine Oppositionspartei angemeldet. Die hielt einen Tag lang in China eine Oppositionspartei angemeldet. Und wenn man so die chinesischen Sicherheitskräfte kennt, ist jetzt eine Parade der chinesischen Spezialsonderpolizei da unten rechts, den kann man noch verstehen. Aber also, was uns dieses Jahr wirklich am meisten beeindruckt hat, was dann auch der Boards of Steel Award für dieses Jahr war, ihr habt bestimmt gehört von Uganda. In Uganda werden die Schulen schlimm verfolgt. Also Homosexualität wird gefordert, es mit dem Tode zu bestrafen. Die Leute werden malträtiert und verfolgt, und das ist also wirklich, wirklich, wirklich übel. Und trotzdem haben die da eine Gay Pride Parade gemacht. Und dafür gibt es dieses Jahr den Boards of Steel Award. So, damit sind wir jetzt auch am Schluss. Wer uns noch mehr hören will, wir haben diesen kleinen Podcast alternativlos, mittlerweile mehr als 1,6 Millionen runtergeladene Folgen. Wer möchte, wir haben eine Kiste Aufkleber geschenkt bekommen, die gibt es hier nachher am Bühnenrand. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.